Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 1. Der Moseldampfer, welcher des Morgens 6:30 Uhr von Koblenz abfährt, um nach einem Übernachten in Traben-Trarbach die Passagiere nach Trier zu bringen, hatte Zell verlassen und arbeitete sich von Neuem auf den Wellen des herrlichen Stromes aufwärts. Nebst anderen Passagieren, welche meist den zweiten Platz besetzten, war eine Gesellschaft junger Herren aufgestiegen, welche sich in jener selbstbewussten, nonchalanten Weise nach dem ersten Platz begaben, die den Angehörigen einer bevorzugten Lebensstellung eigen zu sein pflegt. Sie musterten die Mitfahrenden mit kalten, von oben herabfallenden Blicken und nahmen unter dem gegen die Sonnenstrahlen aufgespannten Schutzdache Platz, ohne sich darum zu kümmern, ob sie anderen die wohlberechtigte Aussicht auf die lachenden Ufer raubten oder sonst in einer Weise lästig wurden. Ihr in französischer Sprache geführtes Gespräch war so lärmend, so rücksichtslos laut, dass sich aller Blicke verweisend auf sie richteten, doch nahm sie nicht die geringste Rücksicht davon. Bei Leuten, welche der gewöhnlichen Volksklasse angehörten, hätte man dieses Verhalten ungezogen genannt. Hier jedoch schwieg man, indem man es vorzog, die Rücksichtslosigkeit nur im Stillen zu kritisieren. Einer von ihnen, welcher ein riesiges Monokel in das Auge gepresst hatte, deutete mit seinem Stöckchen auf das Ufer und sagte so laut, dass es jedermann hören konnte: »Lieber Graf, ist es nicht eine Schande, dass ein so schöner Fluss und ein so reizendes Land unserem Frankreich noch immer vorenthalten wird? Wann endlich werden wir einmal marschieren, um uns die linke Seite des Rheines, welche uns gehört, zu holen? Ich hasse die Deutschen!« »Und bereisest doch ihre Länder, bester Oberst«, meinte spöttisch derjenige, an welchen die Worte gerichtet gewesen waren. »Pah«, antwortete der Oberst, »man weiß ja, weshalb man sie bereist. Muss man nicht einen Gegenstand, den man erlangen will, vorher prüfen und kennenlernen?« Er sprach das in einem Tone, als ob man hinter seinen Worten irgendein wichtiges Geheimnis zu suchen habe. Er war ein wirklich schöner Mann, und da er bei seiner Jugend bereits den Rang eines Obersten bekleidete, so war anzunehmen, dass er von außergewöhnlicher Geburt sei und einflussreiche Konnexionen besitze. »Donnerwetter, still«, sagte sein Nachbar halblaut, »du gerätst sonst in Gefahr, von diesen guten Teutonen für einen geheimen Emissär gehalten zu werden.« »Mögen Sie es tun, diese Herren Spießbürger sind sehr ungefährlich. Ein Kampf mit Ihren tapferen Heerscharen müsste ein wahres Vergnügen sein. Ich bin überzeugt, dass wir im Falle eines Krieges mit Ihnen einen sehr unterhaltenden Spaziergang nach Berlin machen würden.« »Darüber gibt es gar keinen Zweifel, nämlich was den Spaziergang betrifft. Ob er aber wirklich viel Unterhaltung bringen würde, das ist sehr fraglich. Diese Deutschen sind ein höchst langweiliges Volk, roh, grob, zugehackt. Blicke dich um. Findest du unter den Passagierinnen ein einziges Gesicht, welches der Mühe wert wäre, geküsst zu werden? Ich werde einmal nach der Kajüte gehen, um zu sehen, ob es dort vielleicht etwas Besseres gibt.« Er erhob sich und stieg die enge Treppe hinab, welche nach dem angegebenen Orte führte. Wer die beiden Damen sah, welche da unten auf der schwellenden Plüschottomane saßen, der musste sich sagen, dass der Graf hier finden werde, was er suchte. Es war eine Blondine und eine Brünette. Die erstere war von mittlerer Größe und sehr feinen, noch jugendlich vollen Formen. Unter langen, weichen Wimpern glänzte das milde Licht zweier himmelblauer Augen, durch welche man tief auf den Grund einer sanften, hingebenden Seele blicken zu können schien. Dieses Mädchen war zwar keine imposante, hinreißende Schönheit, aber in ihrem Anmut und Lieblichkeit musste sie selbst in einem auserwählten Damenkreise als hervorragend bezeichnet werden. Ganz anders die Brünette. Von hoher, junonischer, voller Gestalt schien sie nur zum Gebieten bestimmt zu sein. Ihre Züge glichen denjenigen, welche der Maler jenen persischen Schönheiten zu geben pflegte, welche geschaffen sind, die Sterne eines ganzen Harems zu verdunkeln. Der herrlich modellierte Kopf trug eine Fülle kastanienbrauner Haare, welche die Zofe jedenfalls nur schwer überwältigen konnte. Auf der alabasterweißen Stirn thronte ein Adel, welcher dem Gesichte den Charakter der Unnahbarkeit verlieh. Die großen, unter herrlichen geschwungenen, braunen, blitzenden und von vollen, seidenen Wimpern beschatteten Augen besaßen jede mandelähnliche Form, welche nur der Orient zu geben vermag. Doch war diese Form nicht in jener determinierten Weise ausgeprägt, welche man in den unvermischt gebliebenen Kindern Israels bemerkt. Das kleine, nur leicht und außerordentlich graziös gebogene Näschen war zwar sehr fein geschnitten, zeigte aber doch zwei rosig angehauchte Flügel, welche sich ganz energisch aufzublähen vermochten. Der kleine Mund war geradezu wunderbar gezeichnet zu nennen. Ganz wie zum glühenden, überwältigenden Kusse gemacht, zeigten die granatenen Lippen doch nicht jene auffallende Fülle, welche nur das Vorrecht besonders sinnlicher Naturen zu sein scheint. Und wenn sich diese Lippen zu einem Lächeln öffneten, so erschienen zwei Reihen perlenkleiner Zähnchen, an denen sicher selbst der erfahrenste Dentist kein Fehlerchen hätte entdecken können. Dieser Mund stand eigentlich im Widerspruch mit sich selbst, doch gerade dieser Kontrast war es, der ihn bezaubernd machte. Um die eigenartig graziöse Schwingung der Lippen lagerte sich Trotz und Sanftmut, Stolz und Milde, Selbstbewusstsein und Hingebung, Kühnheit und weibliches Zagen. Und es musste der Zukunft überlassen bleiben, welche von diesen Eigenschaften die Oberhand erlangen und dem Gesichte dann sein vollendetes Gepräge erteilen würde. Die Gestalt dieser Dame war voll, aber nicht unschön, üppig, obgleich ein pedantischer Kritikus vielleicht gesagt hätte, dass der Busen, welcher seine sommerlich leichte Hülle zu sprengen drohte, die Blicke der Männer ein ganz klein wenig zu sehr auf sich zu ziehen vermöge. Das feingewebte, eng anschließende Reisekleid war nicht vermögend, die herrlichen Formen seines sinnbedrückenden Körperbaus ganz zu verbergen. Das kleine, aber kräftig gebaute Händchen schien nur bestimmt zu sein, mit Inbrunst an das Herz gedrückt zu werden, und unter dem leise emporgerafften Saume des Kleides blickte ein Füßchen hervor, welches den Neid von 1000 Damen zu erwecken vermochte. Diese beiden Mädchen waren in ein sehr erregtes Gespräch vertieft. Sie führten dasselbe, obgleich sie sich ganz allein befanden, doch mit unterdrückter Stimme. Es war daraus zu erraten, dass sie sich vielleicht sehr wichtige und doch sehr jungfräuliche Geheimnisse mitzuteilen hatten. »Ach, liebe Marion«, sagte die Blonde, »davon habe ich bisher ja nichts gewusst. Ich denke, wir haben niemals ein Geheimnis gehabt, und nun erfahre ich zu meinem Erstaunen, dass du gerade das Allerwichtigste, was es für ein Mädchen gibt, mir so lange Zeit und so hartnäckig verschwiegen hast.« Die Brauen der Brünetten zogen sich leicht zusammen, und sie antwortete, »Ich habe mich keiner Verschwiegenheit gegen dich schuldig gemacht, meine gute Nanon. Ich habe dieses Geheimnis ja erst aus dem letzten Briefe erfahren, welchen Papa mir schrieb. Hier hast du ihn. Ihre Stimme klang kräftig, voll und rein wie Glockenton. Man hörte es ihr an, dass sie vom gebieterischsten Befehle an bis herab zum süßesten Liebesgeflüster aller Modulationen fähig sei. Es war das eine Stimme von seltener Resonanz und dabei doch so biegsam und weich. Sie besaß die Kraft des Herrschens und die Innigkeit des Einschmeichelns. Sie klang so sonor und doch so warm. Ihr Ton schien nicht zwischen den Ligamenten des Kehlkopfs, sondern in der Tiefe der Brust gebildet zu werden oder aus der untersten Kammer des Herzens, dem heiligsten Inneren der Seele, zu kommen. Wer die Stimme hörte, wurde gebannt und ergriffen wie einer, der im Dunkel eines hohen Domes kniet und plötzlich aus der Höhe des Orgelchors den wunderbaren, zauberischen Klang der Vox Humana erzittern hört. Marion griff in ein zierliches Safiantäschchen, welches an ihrem Gürtel hing und dessen massiv goldener Bügel mit echten Ceylonperlen besetzt war, und zog einen Brief hervor, welchen sie der Freundin reichte. Diese öffnete ihn, um ihn zu lesen. Während sie dies tat, nahmen ihre lieblichen Züge den Ausdruck des höchsten Erstaunens an, und als sie das Blatt wieder zusammengefaltet hatte und es zurückgab, sagte sie unter einem bedenklichen Schütteln des feinen Köpfchens: »Das ist wirklich ganz außerordentlich. Du sollst schleunigst nach Hause zurückkehren, um den dir bestimmten Bräutigam kennenzulernen. So hast du diesen Oberstgraf Rallion noch niemals gesehen?« »Nie. Ich weiß nur, dass die Rallion von sehr altem, aber verarmten Adel sind und dass der jetzige Chef der Familie die Gunst der Kaiserin, also auch des Kaisers, in hohem Grade besitzt. Dies ist jedenfalls auch der Grund, dass sein Sohn bereits Oberst ist, obgleich er ein noch jugendliches Alter zu besitzen scheint.« »Aber wie kommt dein Papa zu dem Projekte dieser rein geschäftsmäßigen Verbindung?« »Das ist auch mir ganz unbegreiflich. Ich werde es aber baldigst erfahren.« Diese Worte waren in einem so bestimmten Tone gesprochen, und jetzt konnte man deutlich das energische Zittern ihrer Nasenflügel beobachten. »Kennt der Oberst dich vielleicht, Marion?« »Als Freundin darf ich dir wohl sagen, dass du sehr, sehr schön bist. Es ist sehr leicht möglich, dass er dich zu besitzen wünscht, wenn er dich einmal gesehen haben sollte.« Die Gefragte ließ ein merkwürdig geringschätziges Lächeln um ihre schönen Lippen spielen, als sie antwortete: »Das wäre wohl ganz und gar kein Grund, ihm meine Freiheit und Selbstständigkeit zu opfern. Wer mich einst besitzen will, der muss es verstehen, sich nicht nur meine Liebe, sondern auch meine größte Hochachtung zu erwerben. Ich werde mich niemals verschenken.« Sie warf den Kopf mit einer unnachahmlich stolzen Bewegung zurück. Man sah, dass sie sich ihres Wertes sehr wohl bewusst war. »Ah, du hast wohl gar ein Ideal?« fragte Nanon lächelnd. »Ich habe eins, wie jedes junge Mädchen«, lautete die Antwort. »Aber ich weiß, dass dieses Ideal ein Unding, ein Phantasma ist, aber eigentümlich, eigentümlich.« Sie hielt mitten im Satze inne. Ihre vorher so selbstbewusst leuchtenden Augen nahmen plötzlich einen sinnenden Ausdruck an, mit dem sie sich durch das offene Fenster hinaus auf die Wellen richteten, welche unter dem Rade des Dampfers wild hervorschäumten und weit ausgreifende dunkle Wasserfurchen bildeten, deren gischtgekrönte Wände die diamantenen Reflexe des Sonnenlichtes zurückwarfen. »Was?« fragte die Freundin. »Was ist eigentümlich?« Marion strich sich mit der Hand leise über die Stirn und antwortete langsam: »Es ist eigentümlich, ja sogar wunderbar, dass ich einen Mann gesehen habe, welcher ganz genau den Körper, das Äußere meines Ideals besitzt. Die Seele freilich wird dann desto unähnlicher sein. Ich war fast erschrocken, als ich die Gestalt, von welcher ich so oft geträumt hatte, plötzlich in Wirklichkeit erblickte. »Das ist allerdings ein Wunder zu nennen. Du bist glücklich, liebe Marion, wenn doch auch ich einmal die Inkarnation meines Ideals sehen könnte. Aber sag, wo hast du den Mann gesehen und wer war es?« Es war in Dresden und er war Offizier. Ich fuhr nach dem berühmten Blasewitz, welches Schiller durch seine Gustl verewigt hat, und begegnete da auf der Straße einer kleinen Truppe von Offizieren. Sie jagten an meinem Wagen vorüber, schnell wie Phantome, und doch sah ich das Bild meiner Träume unter ihnen. Es war dabei. »Wie interessant, wie romantisch, liebe Marion, hast du ihn wiedergesehen?« »Ihn nicht, aber sein Bild.« »Ach, erzähle, du hast dich vielleicht nach ihm erkundigt?« »Wie wäre das möglich gewesen? Übrigens erwartetest du mich in Berlin, ich hatte Eile. Aber du weißt, dass ich mich in Berlin fotografieren ließ. Ich musste einige Augenblicke warten, ich befand mich ganz allein im Atelier.« Ich betrachtete die Porträts und Landschaften, welche da an den Wänden hingen und auf dem Tisch lagen. Da erblickte ich sein Bild. Er war es ganz genau getroffen, genauso stolz und schön, genau in derselben Ulanenuniform, wie er in Dresden an mir vorübergestürmt war. Sein Bild hatte Visitenkartenformat. Es war Brustbild. Es lagen einige Dutzend Exemplare auf einem Häufchen beisammen auf dem Tische. »Welch glücklicher Umstand«, rief Nanon. »Weißt du, was ich an deiner Stelle getan hätte?« »Jedenfalls dasselbe, was ich tat«, lächelte Marion. »Ich war allein, niemand sah es, ich wurde zur Diebin. Ich stahl eine der Karten und steckte sie zu mir.« Da schlug Nanon fröhlich behend die Hände zusammen und frohlockte. »So werde auch ich dein Ideal zu sehen bekommen. Welch eine durchtriebene Spitzbübin doch diese stolze, kühne Marion ist!« »Du hast dir die Fotografie doch heilig aufbewahrt?« »Das versteht sich!« »Oh, wenn du sie doch bei dir hättest! Ich vergehe vor Neugierde, vor Sehnsucht, das schöne Traumbild, das sich so unverhofft verkörpert hatte, zu sehen.« Ihre Augen richteten sich mit wirklicher Begierde auf Marions Hände, welche nach dem bereits erwähnten Täschchen gegriffen, um dasselbe zu öffnen und die dort verborgene Karte hervorzuziehen. »Du hast sie? Sie ist da?« fuhr sie fort. »Nun sollte doch sein Name dabei stehen, denn du konntest den Fotografen unmöglich nach demselben fragen, da er sonst ja gewusst hätte, wer den Raub begangen hat.« »Der Name steht auf der Rückseite«, bemerkte Marion. »Hier hast du sie.« Nanon griff mit größter Schnelligkeit zu. Sie drehte sich leicht seitwärts, damit das Licht voll auf das Bild fallen könne, und betrachtete es, indem ihr Gesichtchen eine ungeheure Spannung verriet. Sie hielt die Karte abwechselnd nahe und entfernt, um sich ein genaues Urteil zu bilden, und sagte dann: »Ein schöner, ein herrlicher Kopf.« »Nicht wahr?« bemerkte Marion mit leuchtenden Augen. »Und der Name?« Nanon drehte die Karte um und las: »Rittmeister Richard von Königsau. Auch ein schöner Name, nicht, Marion?« Die Gefragte nickte leise mit dem Kopfe und sagte: »Und eigentümlich ist es, dass ich meinem Ideale stets auch den Namen Richard gegeben habe. Richard Löwenherz ist mir der liebste Held der Geschichte und Richard ist mir der liebste Mannesname. Ich stelle mir Richard Löwenherz allerdings anders vor als diesen Rittmeister. Ich möchte diesen letzteren doch lieber mit dem Recken Hyon in Wielands Oberon vergleichen. Diese Stirn, dieses Auge, dieser Mund, dieses ganze Gesicht, man muss es beim ersten Anblick lieben. Ich verstehe nichts, gar nichts von Physiognomik, Ich lasse am liebsten mein Herz, mein Gefühl, meine Ahnung entscheiden. Nun, was sagt dir deine Ahnung? Wie beurteilst du ihn, liebe Nanon? Dieser Mann ist selbstbewusst, aber nicht adelsstolz. Sein starker Körper birgt ein tiefes Gemüt. Er ist kühn und verwegen, scheint mir aber auch auf dem Felde der List ein gefährlicher Gegner zu sein. Seine Stirn ist die eines geübten Denkers und sein Mund scheint mir der Rede mächtig zu sein, schwelgende Beobachtung jedoch vorzuziehen. Sein Naturell ist jedenfalls, um mich der wissenschaftlichen Ausdrücke zu bedienen, ein cholerisch-phlegmatisches. Das heißt, er ist heiß, aber langsamblütig, er fühlt und empfindet tief, lässt sich aber von der Gewalt des Augenblicks nicht beherrschen. Da nahm Marion mit einem erfreuten, melodischen Lachen rasch das Bild aus der Hand und sagte, »Halte ein, du beschreibst ihn ja als ein wahres Wunder. Wenn er wirklich so ist, wie du ihn beurteilst, so gliche er meinem Ideale ganz genau, und ich müsste es sehr bedauern, dass ich über die Familie der Königsau nichts, gar nichts erfahren konnte, obgleich ich dir aufrichtig gestehe, dass ich mir alle mögliche Mühe gegeben habe. Du brauchst dir ja nur den Gothaer Adelskalender zu kaufen. Er war nicht vorrätig, und ich bestellte ihn mir. Da aber rief mich der Brief des Vaters ab, und ich musste Ordre geben, mir den Kalender nachzuschicken. Bis ich ihn erhalte, habe ich mich in Geduld zu fassen. Ach, wie schade! Diese letzten Worte wurden leise gesprochen. Sie galten dem Grafen, welcher gerade in diesem Augenblick in die Kajüte trat, um zu sehen, ob sich hier ein Gesicht finde, welches wert sei, geküsst zu werden. Als er die beiden Damen erblickte, drückten seine Mienen ein schlecht verborgenes Erstaunen aus. Er machte eine tiefe Verbeugung und zog sich schnell wieder zurück. Draußen auf der Treppe murmelte er, »Die Baronesse de Saint-Marie«, da wäre eine kleine, liebenswürdige Zudringlichkeit am unrechten Platz. Sie versteht es, sich unnahbar zu machen. Er kehrte auf das Deck zurück. Nun, etwas gefunden, wurde er gefragt. Allerdings, antwortete er, aber ich habe doch recht, diese Deutschen haben gar keine Züge. Als ich da unten endlich eine Schönheit entdeckte, ist es eben eine Französin, die du aber nicht zu attackieren wagtest. Du bist schnell genug davongelaufen. Weil ich sie zufälligerweise kenne, mit ihr ist nicht zu spaßen. Ah, dem muss man sich ansehen, lachte einer. Ist sie es wirklich wert? Der Graf zuckte überlegen die Schulter und antwortete, sie gilt für die größte Schönheit nicht bloß von Paris, sondern von ganz Frankreich. Diese Worte brachten eine sichtbare Aufregung unter diesen Roué hervor und erbt einmal eine ganz respektable Anzahl von Millionen, fuhr der Graf fort. »Ihr Name?« fragte der vorherige Sprecher. »Schnell! Die Dame ist Marion, die Baronesse de Saint-Marie.« »De Saint-Marie? Ah, die ist allerdings berühmt. Ich werde sogleich gehen, um mich ihr vorzustellen. Einer solchen Schönheit muss man huldigen.« Der Sprecher wollte wirklich davon eilen, wurde aber vom Obersten am Arm gepackt und zurückgehalten. »Halt«, sagte dieser Letztere, »bleib hier, dieser Dame wird keiner von euch huldigen.« »Warum?« lautete die Frage. »Weil ich nur allein das Recht zu dieser Huldigung habe. Sie ist meine Braut.« Sie alle blickten ihn fast bestürzt an. Keiner von ihnen wusste, dass er verlobt sei. Und nun gar mit der berühmtesten Schönheit von Paris. Er wurde mit den verschiedensten Fragen bestürmt und beantwortete sie alle in Summe, indem er erklärte, »Die Sache ist kurz, folgende. Mein Vater schreibt mir, dass er die Tochter eines Freundes mir zur Frau bestimmt habe. Ich habe die Dame zwar noch nicht gesehen, fand aber keinen Grund, mich dem Willen meines Vaters zu widersetzen. Die Dame ist die Baronesse de Saint-Marie. Sie war ebenso verreist wie ich. Sie kehrt ebenso wie ich auf den Ruf ihres Vaters in die Heimat zurück. Wir befinden uns auf demselben Schiff, ohne uns gesehen zu haben oder persönlich zu kennen. Es versteht sich ganz von selbst, dass ich mein Recht auf ihre Person behaupte. Ich gehe jetzt, ihre Bekanntschaft zu machen, und verbitte mir jede Einmischung von eurer Seite auf das Allerstrengste. Sein Gesicht hatte den Ausdruck gewechselt. Es schien ein völlig anderes zu sein. Vorher hatte man es schön und regelmäßig nennen müssen, jetzt aber war es das gerade Gegenteil. Seine Nase war spitz und kreideweiß geworden, die Lippen hatten sich in der Mitte geschlossen, während die beiden Mundwinkel zwei Öffnungen bildeten, aus denen er seine Worte hervorzischte. Die Stirn hatte sich so in Falten gelegt und zusammengezogen, dass das Toupet seines Kopfhaares fast die Brauen berührte. Von den aufgeblähten Nasenflügeln gingen zwei tiefe Furchen bogenartig nach dem Kinne herab, und alles Blut seines erbleichten Gesichtes schien sich nach dem glattrasierten Stierhalse zurückgezogen zu haben, dessen heimtückische Stärke zu seinem keineswegs riesigen Körperbaue in gar keinem Verhältnisse stand. Die allergrößte Veränderung aber war mit seinen Augen vorgegangen. Sie hatten vorher eine ganz entschieden graue Farbe gehabt, waren aber unter dem Einflusse des Zorns erst dunkel, fast schwarz geworden und hatten dann in schneller Folge alle Färbungen bis zu einem boshaft leuchtenden Gelbgrün durchlaufen, welches umso infernalischer glühte, als die kleinen, feinen Äderchen des Augapfels stark angeschwollen waren und dem Weiß ein blutunterlaufenes Aussehen gaben. Als er sich jetzt umdrehte und die Treppe zur Kajüte hinabstieg, blickten ihm die anderen wortlos nach, und nur der Graf sagte mit schüchternem Lachen: »Da steckt er wieder einmal die Teufelsflagge heraus.« Er hatte vollkommen recht. Der Ausdruck, welches das Gesicht des Obersten gezeigt hatte, war geradezu ein diabolisches zu nennen. So ein Gesicht und kein anderes hatte der Teufel gemacht, als er den Grundstein zur Hölle legte. So ein Gesicht musste er machen, so oft er die Seele eines Verdammten in den Pfuhl stieß, dessen Schwalch niemals verlöschte, und so ein Gesicht muß er machen, wenn er sich an den Qualen ergötzt, welche die Gerichteten erleiden, denen jede Hoffnung genommen ist für alle Ewigkeit. Wer dieses Gesicht sah, der musste wissen, dass dieser Graf Ralliant ein Teufel sein konnte, ein hinterlistiger, grausamer, erbarmungsloser Teufel, der kein Verbrechen scheute, keine Rücksicht kannte und vor nichts zurückbebte, wenn es galt, ein Ziel zu erreichen, welches er sich zu dem seinigen gemacht hatte. Dieses faszinierende, gelbgrüne, giftige Auge hatte den höllischen Blick, den die Italiener Jettatura nennen und von welchem sie meinen, dass jeder, auf dem er haftet, unwiderruflich dem Unglück verfallen sei.